mein Name ist Bartolomé Kourou. Ich bin 35 Jahre alt, habe Spiele manipuliert. Das, was ich in den 99 Tagen erlebt habe, das wünsche ich keinen, nicht mal den schlimmsten Feind. Und es gibt immer eine andere Lösung.
Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und das ist der dritte Teil unserer Serie Der Fall Kourou. In dieser Folge sprechen wir mit Bartolomé Kourou über die Planung und den Ablauf der Manipulationen, seine Rolle im Netzwerk der Wettbetrüger, seine Verhaftung und die 99 Tage im Gefängnis. Bevor es losgeht, noch einige Informationen zur Serie. Wettbetrug, Spielmanipulation, Matchfixing. Diese Begriffe beschreiben, was immer wieder im Fußball passiert, nämlich dass Spiele abgesprochen und deren Ergebnisse manipuliert werden. Der Grund dafür ist simpel. Die involvierten Personen setzen in Wettbüros auf die Spiele und erzielen somit unglaubliche Gewinne. Im jüngsten Fall zum Thema Spielmanipulationen in Österreich stehen 15 Personen vor Gericht. Sie werden von der Staatsanwaltschaft Graz wegen schweren Betrugs angeklagt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Von 2019 bis 2021 wurden bis zu 19 Spiele in der Regionalliga Ost, im burgenländischen Fußballcup, dem ÖFB-Cup und der Wiener Stadtliga manipuliert. Im November 2021 bekam die Polizei einen anonymen Hinweis. Daraufhin gab es mehrere Hausdurchsuchungen, es wurde Untersuchungshaft gegen mehrere Personen verhängt. Der Gesamtschaden der Wettmanipulation beläuft sich auf 197.959 Euro. Bekanntester involvierter Fußballer ist Bartolomé Kourou. Ihr habt ihn am Anfang des Podcasts gehört. Er hat bereits 99 Tage Haft hinter sich. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Ich habe als Sportjournalist für den Ballesterer sowie der Standard Kourous Karriere verfolgt. Als ich 2010 Pressesprecher bei der Vienna wurde, kam auch Kourou als Tormann zum Verein. Wir sind uns einige Male im Büro begegnet. Als im November 2021 der aktuelle Fall um Spielmanipulationen in Österreich bekannt wurde, habe ich für den Ballesterer Podcast zu dem Thema recherchiert. Kourou selbst habe ich nach seiner 99-tägigen Untersuchungshaft in einem Wiener Lokal wieder getroffen und ihn nach einem Interview gefragt. Dieses Interview wurde im August 2022 in Wien aufgenommen. Im zweiten Teil der Serie hat uns Kourou bereits von seinen beiden ersten Spielmanipulationen erzählt. Er hat über ausbleibende Gehaltszahlungen bei mehreren Vereinen gesprochen und davon, wie er sich bei Personen aus seinem Manipulationsumfeld Geld ausgeborgt hat. Das ist der dritte und letzte Teil unserer Serie Der Fall Kourou, eine Podcast-Reportage von Simon Hirt, Nicolas Lendl und Sebastian Hinterwirth.
Hast du nicht was vergessen? Irgendwas ist da. Du musst die Schulden zurückzahlen. Und dann machst du es halt, ja.
Dann haben sie gesagt, dieses ja. Und dieses.
Dann haben wir uns zusammengesetzt, und haben mal geredet, welche, ja. Und ich habe gewusst, ich muss da was machen, weil ich mit den Leuten will ich nichts zu tun haben, ja. Also, wie gesagt, jetzt weiter und so. Und deswegen.
Ihr habt euch zusammengesetzt und habt gesagt,
Spiel jetzt schauen wir uns mal, wann ist das nicht, ja. Dann sind halt die Spiele gekommen, ja.
Und somit hat man dann vor den Spielen sich einfach kurz zusammen telefoniert oder abgesprochen, auf was denn gewettet werden soll. Man lässt zum Beispiel 2 Tore in der ersten Halbzeit hinein oder es gibt so und so viel Ecken. Das wurde dann zwischen den Spielern auch noch abgeklärt, was zu tun ist dann während den Spielen. Ein großer Faktor waren auch Live-Wetten, also dass quasi während der Spiele neue Wetten gesetzt wurden. Dafür hat man dann auch andere Personen gebraucht, nämlich sind dann Leute auf der Tribüne gesessen und haben zum Beispiel, wenn jetzt ein Tor hat fallen müssen, eine Kappe aufgesetzt oder den Daumen gehoben oder was auch noch oft vorgekommen ist, dass hinter den Toren Leute gestanden sind und verbale Ansagen gegeben haben an die Torhüter zum Beispiel oder die Verteidiger, jetzt muss ein Tor in den nächsten 5 Minuten passieren.
Das war mein Kollege Sebastian Hinterwirth. Er hat sich intensiv mit der Anklageschrift auseinandergesetzt und den Prozess in Graz mitverfolgt. Hier hat er den Ablauf der Manipulationen, wie sie in der Anklageschrift beschrieben sind, noch einmal für euch rekonstruiert.
Es ist immer um Toransagen gegangen. Zum Beispiel, erzähl mal.
Also es geht nicht um Sieg, Unentschieden.
Nein,
sondern es ist nie darum gegangen, deswegen, ich wollte immer, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir vielleicht die 2-3 Tore schießen und dass wir gewinnen. Das wollte ich ja. Aber es ist leider nicht dazu gekommen und deswegen musste ich was machen, weil diese Angst, was du am Platz hast, das kann sich keiner vorstellen. Ich glaube, das hat vielleicht auch der damals der Taboga gesagt, dass wenn es jetzt 2-0 steht und es ist die 80. Minute und es müssen 4 Tore fallen, das ist keine Angst, was du im Kopf hast, was du da alles machen musst. Also das ist noch mehr näher, das ist ja nicht so einfach.
Was denkt man sich? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das kannst du nicht vorstellen. Ja. Ich nachhinein, ich weiß auch nicht mehr, was ich mache, aber ich muss das einfach irgendwie machen. Du musst das machen. Weil du willst nicht, du machst dich jetzt zum größten Affen in der Regionalliga oder in Österreich, aber du musst das machen, weil du einfach nichts, keine Probleme mit den Leuten haben willst. Und das ist, du machst da lieber zum Affen und hoffst, dass alles gut wird, als dass du mit den Leuten was irgendwelche Probleme anfängst. Ja.
Haben die dir auch gedroht mal?
Nein, also gedroht jetzt nicht, weil wie gesagt, durch den Mauerwerk, was ich die Schulden quasi bei denen gehabt hat und dann ist dann bei Neusiedl eigentlich eh immer also aufgegangen, deswegen hat es nicht so einen Stress gegeben. Ja, aber ich habe gewusst, vorher haben die gesagt, ja, du weißt schon, das muss kommen. Wenn das nicht kommt, dann ist scheiße.
Aber du wurdest nie körperlich bedroht?
Nein, körperlich bedroht, du bist nicht. Aber wenn sie dich anschauen und sagst, ey, du weißt schon, dass es kommen muss. Wenn das nicht kommt, dann haben wir ein großes Problem. Da braucht ihr nichts sorgen, sondern du weißt das einfach.
Du hast gesagt, es ist um die Tore gegangen. Das heißt, es ist darum gegangen, wie viele Tore
insgesamt,
im ganzen Spiel fallen.
Genau. Und da habe ich halt, das wollte ich immer. Ich habe nie gespielt, dass wir verlieren. Nie. Ich wollte immer, wie gesagt, wenn es nur, dann nur die Toreanzahl. Weil ich eben gehofft habe, dass wir vielleicht 1, 2, 3 Tore machen.
Und das heißt, du hast ein bisschen mitbestimmen können, wie du das Spiel manipulierst oder nicht? Also, weil du sagst, du hast sagen können, es immer nur Tore, nie Niederlage.
Ich wollte immer. Die hätten vielleicht sagen, ja, aber...
Aber das heißt, da hast du mitreden können.
Mitreden können, ja. Also das war jetzt nicht so, dass sie kommen, ja, und das muss jetzt so und so, sondern die sagen, ja, es gibt diese Möglichkeit, diese Möglichkeit. Und ich habe immer oder halt ausgesucht, was am besten ist, damit vielleicht wirklich passiert noch, dass der Verein gut aussteigt, ja, daraus. Ne?
Und hast du dann auch Geld verdient damit? Weil am Anfang hast du ja nur Schulden zurückbezahlt.
Ja, genau, ja, und dann, ja, wie gesagt, dann nachhinein habe ich das ein bisschen auch dadurch Geld verdient, ja, aber...
Wie viele Spiele hast du manipuliert?
3 Spiele. Und davon sind 2 aufgegangen, eine ist nicht aufgegangen.
Bei Neusiedl?
Genau. 2 und 1 ist nicht aufgegangen, ja. Aber das war die Idee, was nicht aufgegangen war, zum Schluss. Das war das letzte Spiel, ja.
Bartolomei Kourou ist in 7 Versuchen oder 7 manipulierten Spielen angeklagt. 5 davon gibt er selber zu, bei 5 ist er geständig. Genau, und da gab es auch dann am 2. Prozesstag, wo ich vor Ort war, ein bisschen eine Verwirrung bei der chronologischen Reihenfolge von Kourou seinen Spielen. Nämlich, wie ihr auch schon im 2. Teil gehört habt, hat er gesagt, der erste Versuch, wo er mitgemacht hat, ist ja nicht aufgegangen und der 2. schon. Und diesen 2. musste er dann für nichts machen, so wie Kourou auch uns erzählt hat. Und dann am Prozesstag hat er gesagt, weil auch in der Anklageschrift es genau verkehrt herum drin steht. In der Anklageschrift steht, dass der erste Versuch aufgegangen ist und der 2. nicht. Und da musste er sich ein bisschen erklären oder er hat versucht, das richtig zu stellen, weil er hat die beiden Spiele mit seinem Team Bruck an der Leiter gegen Leobendorf verwechselt. Es gibt ja jede Saison immer ein Hin- und Rückspiel gegen gegen den Gegner aus der eigenen Liga. Und da hat er das Leobendorf-Spiel im Mai mit dem ein halbes Jahr früher verwechselt. Und somit würde dann, wenn das korrigiert werden sollte, auch richtig stimmen oder richtig drinstehen. Und die Kourou-Geschichte würde auch stimmen. Aber da gab es ein bisschen eine Verwirrung, weil er musste das alles dann richtig stellen.
Das war wieder mein Kollege Sebastian Hinterwirt.
Auf YouTube dieses Spiel gegen
Vienna. Ich weiß.
Wo du sehr schlecht ausschaust.
Genau, ja.
Das war eines der manipulierten Spiele.
Natürlich, ja.
Da waren mehrere involviert, weil die Rückpässe waren ja teilweise auch fatal.
Nein, keiner. Da war noch einer und der hat, glaube ich, nicht einmal gespielt. Also der war ganz vorne. Von hinten kein einziger. von meinen Freunden keiner gewusst. Ich wollte keinen da irgendwie reinziehen oder irgendwas mit dem irgendwann was machen. Der, was schon dabei war, der soll es weitermachen. Aber keiner von den Spielen, was bei Neusiedl war, ob das jetzt die Verteidiger oder irgendwer ist, nein, keiner nichts damit zu tun. Ich weiß, also damals auch schon dieser Rückpass, ja, ich weiß schon dieser Rückpass, da denkst du gleich, aber na, bitte, was, ich würde es nicht machen, der war, glaube ich, 19, ja, der Innenverteidiger, ja, soll ich ihm jetzt irgendwie zu ihm gehen und mach mal was, na, bitte.
Wir haben nach Bekanntwerden der Manipulationen im November 2021 mit dem damaligen Kapitän des SC Neusiedl am See, Patrick Kienzl, gesprochen und das hat er zu sagen.
Ja, ich kann es nach wie vor eigentlich nicht glauben, dass das vor der Haustür passiert und dass uns die zwei Spieler einfach ein halbes Jahr lang was vorgespielt haben und wir das nicht mitgekriegt haben. Und Anzeichen, man hat einmal als Fußballer einen schlechten Tag, das passiert jedem von uns, das ist normal. Aber dass da gleich so Spielmanipulation dahinter steckt, ist ja ganz schwer zu glauben und nach wie vor nicht zu realisieren.
Ja, weil wie gesagt, ich habe eigentlich eh immer gut gespielt, ja, die Partien. Und wie gesagt, so wie du sagst, jetzt Vienna, wenn du die ersten zwei Tore anschaust, denkst du, oh, da muss die ganze Mannschaft dabei sein. Oder das vierte Tor, ja, wo er das Eigentor schießt. Und deswegen hat das vielleicht nicht so ausgeschaut. Aber wie gesagt, kein anderer Spieler von allen Freunden, keiner davon gewusst.
Ich könnte mich persönlich nicht mehr im Spiegel betrachten, wenn ich 15, 20, 25 Leuten das mehr oder weniger antue, nur damit ich dann Unsummen an Geld verdienen kann. Persönlich fällt mir einfach nichts ein, was mich zu dem bringen würde, dass ich ihr Spiel verkaufe.
Das war nochmal Patrick Kienzl. Mit Kourou haben wir auch über seine Rolle im Netzwerk der Manipulateure gesprochen.
Meine Rolle war immer nur als Tormann. Ich habe da nie irgendwas im Hintergrund als Vermittler oder dass ich andere Spieler dazu überredet habe. Das war nie der Fall. Ich war nur als Tormann in dem ganzen Fall tätig.
Was war deine Aufgabe als Tormann?
Meine Aufgabe als Tormann war, halt die Tore zu kassieren, ja, und schauen, dass das Ergebnis dann passt, weil der Tormann ist trotzdem noch also das wichtigste Position, wenn man sowas machen will.
Ja, also wir haben ja auch schon mitbekommen, Kourou, er selber ist quasi der größte Name so als Fußballspieler, der jetzt bei diesem Wettbetrugsprozess dabei ist. Er hat sich am Anfang, also er hat alles zugegeben, ist bei 5 von 7 Fällen auch geständig, doch beim Prozess ist auch herausgekommen, dass er für einen anderen Angeklagten eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Mann auch am Platz war. Man konnte sich anscheinend auf ihn verlassen. Allem Anschein nach ist er einfach als Torwart wichtig gewesen am Platz. Er war jetzt nicht ein Drahtzieher oder jemand, der Wetten vorgeschlagen hat. Er wurde meistens kontaktiert, er war da drinnen und hat dann auch am Platz selber manipuliert.
Das war wieder Sebastian Hinterwirth über das Netzwerk der Manipulateure und Kourous Rolle darin.
Und eigentlich wollte ich schon dann eh schon im Winter irgendwo anders hingehen. Also ich wollte wirklich nur das halbe Jahr noch bei Neusiedl, damit ich meine Schulden bezahle. Und ich habe schon damals angerufen im Winter, bitte irgendwo anders, in irgendwo unter der Liga, weil ich habe einen Job gehabt und die Frau auch. Und ich wollte irgendwo unter der Liga, wo ich quasi weniger trainiere und so und Job mache und so. Und dann ist halt, ja.
Wie ist es aufgeflogen?
Angeblich durch ein E-Mail, anonyme E-Mail zur Polizei, ja. Und die haben dann geforscht und haben unsere Handys abgehört, halbes Jahr.
Da waren die Gespräche dann auch aufgezeichnet? Da waren
von den anderen die Gespräche aufgezeichnet, ja, von mir auch, aber von mir war da eigentlich nicht so viel von den Gesprächen. Aber die anderen haben halt meinen Namen gesagt und deswegen waren wir schon drin, ja. Und dann am 18. November sind die um 6 Uhr in der Früh zu mir gekommen, ja, in die Wohnung.
Kourous Kontaktperson zu dem Manipulationsnetzwerk abseits des Platzes war ein ehemaliger Spieler, den er aus seiner Zeit bei der Vienna kannte und der sich noch immer in U-Haft befindet.
Und da hat er dich damals nicht angesprochen?
Ja. Wahrscheinlich. Ich habe ja nicht, aber wie gesagt, ich habe ja damals, wo ich bei der Vienna war, ich habe ja nicht so viele Spiele gemacht, ne? Also wie gesagt, ich habe die am Anfang gespielt, dann haben wir 4, 5 Partien, dann waren wir sogar gut, glaube ich, und dann habe ich mich verletzt, also da haben wir nicht, er hat mich damals wahrscheinlich nicht einmal gebraucht dazu. Oder er hat geglaubt, vielleicht ein junger Österreicher, mit dem rede ich gar nicht, keine Ahnung, ja.
Die Leute, die quasi das Geld hergegeben haben, das gesetzt wurde, die
keine
hast du
Ahnung,
nicht kennengelernt?
Nein.
Was war denn das für ein Gefühl, als du gewusst hast, jetzt ist alles aufgeflogen?
Also ich kann mich jetzt noch erinnern, am 18. November um 6 Uhr läuten die Türen. Und da schaue ich durch,
Spion.
Spion, durch den Spion, und da sehe ich die Polizei. Und da kommen sie rein, ja, sie sind wegen Spielmanipulation beschuldigt und so, da weißt du nicht, wo links, rechts ist. Das ist keine Ahnung. Da hast du wirklich keine Ahnung, ja. Dann ist halt die ja, ganze Wohnung durchgesucht, Auto, alles durchgesucht. Und dann bin ich gleich mitgegangen, ja. Du hast dich verabschieden und denkst, ja, okay, das ist vielleicht für ein paar Tage und ich bin wieder zu Hause, ne. Und dann 2 Tage war ich quasi das ist nicht Untersuchung, sondern die ersten 2 Tage bist du nicht einmal im richtigen Gefängnis, sondern...
So Gewahrsam.
Ja, sowas, ja. Und da bist du halt in einem Zimmer, der weiß ich nicht, ja, 3-4 Quadratmeter dort, wo es ein Bett ist, ein Spiegel, eine Toilette und das war's, ja. Und da bist du dir, aber da bist du so fertig, dass du wirklich auch sowieso gleich einschläfst, du bist einfach hier. Und nach 2 Tagen kommst du dann bin ich in Josefstadt gekommen. In ein Zimmer, ja, wo es ein bisschen größer war, mit 3 meiner Kollegen. Oder?
Wirklich?
Nein, nicht Kollegen, sondern, ja, die war drinnen schon, ja. Ein Obdachloser, ein Slowak und ein Russ, glaube ich, weiß irgendwas, ja. Und da kommst du rein, ja. Und da war ich aber das Erste, wo ich den Fernseher gesehen habe, weil nach den 2 Tagen, das hast du wirklich nichts, ne. Bist du wirklich. Und dann, wo ich den Fernseher gesehen habe, ist mir ein bisschen besser gegangen. Weißt du, ein bisschen besser schaust und bist du halt ein bisschen noch, nicht ruhiger, kannst du nicht ruhiger sein, aber halt, weißt du, ein bisschen normaler. Und dann war ich dort 2 Wochen in Josefstadt, ja. Zuerst war ich 10 Tage in einem Zimmer mit den 3, dann ist einer Obdachlose, weil der war wirklich Katastrophe, der ist dann ins Krankenhaus gegangen und da waren wir nur zu dritt. Dann war, weißt du, musst du schauen, dass du Zigaretten hast, weil ich rauche, ja. Und das war das ja so, Kaffee und Zigaretten, da schaust du nur, dass du das hast. Essen tust du auch nicht viel am Anfang, was der war, das ist nicht so. Und dann bin ich ins andere Zimmer gegangen. Der war, glaube ich, wirklich sehr, sehr klein. Und das Erste, was ich war so am Handtuch am Boden, den habe ich aus und da ist so 3-4 Kakerlaken drin, was der. Da habe ich gesagt, naja, jetzt fängt's an. Genau, ja. Und dann, das war noch, bevor ich die erste Haftverhandlung gehabt habe. Also nach 2 Wochen hast du die Haftverhandlung, ja. Da war ich noch 4-5 Tage dort. Und dann kommst zur Haftverhandlung und das heißt, na.
Wieso weil, haben sie dir keine Bewährung? Wieso haben sie dich nicht auf Freigang?
Nein, eine Fluchtgefahr hat es bei mir nicht gegeben, aber Verdunkelungsgefahr. Und die fährst erst nach 2 Monaten weg. Das heißt, die 2 Monate hätte ich das damals, gut, das hätte ich gewusst automatisch, dass ich mit 2 Monaten rechnen muss. Minimum. Das heißt, weil die Verdunkelungsgefahr nicht weg ist, können sie da nicht loslassen. Ja. Und dann bin ich nach Graz gekommen und da war es schon ein bisschen besser, ja, da bin ich ins Zimmer gekommen, waren wir zu dritt eigentlich. Da war auch ein bisschen größere Fenster und alles halt ein bisschen größer und ein bisschen normaler. Und da muss man sich halt dran gewöhnen, ja.
Hast du einen Tagesablauf gehabt?
Ich habe einen Tagesablauf gehabt, du gehst dann wieder um 8 oder um 9 oder um 10 spazieren, also einen Tag um 8, andere um 9, andere um 10 gehst du spazieren und der Rest bist du eingesperrt, 23 Stunden eingesperrt und 2-mal in der Woche duschen. Und ich habe dann wirklich nach ein paar Tagen, nach 2-3 Tagen, habe ich gesagt, na, so geht's nicht. Ich bin dann wirklich, wo wir spazieren waren, bin ich laufen gegangen, damit es mir körperlich, psychisch und physisch alles gut geht. Und da habe ich, glaube ich, 10 Kilo abgenommen, aber nicht durch, dass ich nichts esse, sondern wirklich jeden Tag laufen gehen, trainieren im Zimmer. Weißt du, du hast ja so viel Zeit, du hast ja 23 Stunden Zeit. Und da wollte man halt immer, was weißt du, fragen, ob man vielleicht Kraft kann man gehen, ob man vielleicht Fitnessraum gehen können oder man sich Bücher ausleihen kann, dann hat man sich Bücher ausgeliehen nach einem Monat. Und so, ja, tust du halt viel schreiben mit der Frau. Aber das war die erste Monat war die schlimmste Zeit, ja. Weil ich habe meine Frau einen Monat nicht gesehen und nicht gehört, nichts. Ich bin mit einem Rucksack ins Dings gegangen und das war's. Und das habe ich den ganzen Monat gehabt. Ja, und dann kommst du rein und nach einem Monat habe ich sie erst gesehen. Durch die Scheibe, übers Telefon und einer hörte zu. Also das war, die Emotionen waren wirklich am Anfang. Und telefonieren könnte ich erst nach 2 Monaten, weil die Verdunkelungsgefahr weg ist. Dann hat mir erst die Staatsanwältin erlaubt, mit meiner Frau, mit meinem Anwalt und mit meinem Vater zu reden, oder mit meinen Eltern zu reden. Ja. Das wäre erst nach 2 Monaten. Dann war es schon ein bisschen besser. Dann gehst du halt spazieren einmal am Tag, hast du 3 Telefone, musst du was dir die Code geben, musst du dir Geld aufladen und dann kannst du telefonieren, ja. 10, 15 Minuten, weil die anderen müssen ja auch. Ne? Und dann habe ich quasi die letzten 10 Tage, bevor ich rauskomme, habe ich sogar eine Arbeit bekommen, weil ich gutes Benehmen gehabt habe, wirklich jeden Tag, was da aufgestanden bin, um 6, 7, meine Kontrolle war immer, alles gut gepasst hat. Habe ich eigentlich, was auch nicht normal ist, dass man, wenn man in Untersuchungshaft schon eine Arbeit kriegt. Ja. Und dann habe ich in Magazin, also unten im Lager, eine Arbeit bekommen und da war es schon, da bist du quasi um 7 spätestens auf und hast bis 7 am Abend oder bis 8 am Abend hast du offen. Ja. Du gehst arbeiten bis 2, 3, dann hast du Gemeinschaftsküche, kannst in andere Zimmer gehen, also ein Stock quasi. Ja. Da ist schon ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen frei. Ja. Aber nachhinein, wenn man das sieht, ist es eigentlich ein Wahnsinn, weil um 8 geht es sowieso zu. Mochte bis eingesperrt, ja. Aber alles vergeht, ja.
Du warst 3 Monate im Gefängnis?
99 Tage.
99 Tage. So rückblickend jetzt, das, was du gemacht hast, was war für dich so der Hauptgrund, dass es so gekommen ist, wie
Warum
es gekommen
ich das gemacht
ist?
Man kein Geld hat. Und dazu ist noch, wie gesagt, gekommen die Corona, dass man, wo willst du dann arbeiten? Das hat sowieso, man hat nicht einmal Arbeit gegeben, es war alles zu, Lockdown. Ja, wie gesagt, ich habe es damals bei Bruck gemacht, weil ich vielleicht ja geglaubt habe, okay, es passiert schon irgendwie, was da, wollte ich probieren. Keine Ahnung was, weil ich, da war ich das erste Mal schuld, also das sage ich, wie gesagt, da war ich selber schuld. Und dann nachhinein denkt man, ja, man muss die Schulden irgendwie zurückzahlen. Ja. Dann macht man das halt, ne?
Bartolomei Kourou ist wegen gewerbsmäßig schwerem Betrug angeklagt. Und da gibt es auch einen Unterschied zum normalen schweren Betrug, nämlich die wiederholende Handlung, dass es nicht nur einmal passiert ist. Und da ist Bartolomei Kourou einer von 9 Angeklagten, die wegen gewerbsmäßig schwerem Betrug angeklagt sind. Ebenfalls kommt bei ihm noch dazu, dass er einen Schaden von mehr als 5.000 Euro verursacht hat. Das zusammen kann eine Haftstrafe zwischen 6 Monaten und 5 Jahren bedeuten.
Ich hoffe, dass ich nicht mehr rein muss, da ich mich wirklich an alles halte, was mir vorgeschrieben worden ist, dass ich wirklich arbeiten gehe, mit keinen Kontakt überhaupt aufnehmen, nicht einmal mit wirklich irgendwelchen Fußballern, die nicht einmal was damit zu tun haben. Die haben mir geschrieben, wie geht's dir? Und so habe ich gesagt, bitte, ich will mit keinem jetzt reden, ich will alles nach dem Gericht, weil weiß ja nicht, ob ich noch abgehört bin oder irgendwas, ich will nichts, ich will jetzt mal bis zum Gericht warten, ich will alles das machen, was die von mir verlangen, was ich machen muss, damit der Gericht dann wirklich gut ausgeht für mich. Also dass ich, für mich ist das Wichtigste, dass ich nicht mehr rein muss. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, ich weiß, dass ich dafür bezahlen muss, ich habe dafür aber schon bezahlt, weil ich werde sowas sicher nie wieder machen, weil ich die Sperre von FB kriege. Ich gehe arbeiten, ich habe Frau, ich habe Kind, also wie gesagt, es ist alles ein normales Leben, alles gut, Gott sei Dank. Zur Bewährung, was ich zu meiner Bewährungshelferin gehe ich auch, 2-mal im Monat. Und davon, deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass ich nicht mehr rein muss. Und das ist für mich das Wichtigste. Wenn ich Fußfessel kriege, bitte, gib's mir die Fußfessel. Aber für mich ist das Wichtigste, dass ich nicht mehr rein muss. Jetzt glaube ich, wird das erst bei mir ein bisschen jetzt irgendwie alles klar im Kopf. Ja, man ist sehr bewusst, was man da dadurch alles verloren hat. Ja, ob das jetzt nur der Ruf ist oder auch, dass ich nicht Fußball spielen kann, was ich eigentlich schon seit 30 Jahren mache. Also von klein auf, von 5, 6 Jahren habe ich schon seit Fußball angefangen. Das habe ich immer geliebt und jetzt kann ich das nicht. Und jetzt merke ich langsam, dass es mir sehr fällt. Also der Fußball, weil ich werde jetzt gesperrt, also kann ich jetzt nicht Fußball spielen die nächsten Jahre oder weiß ich nicht wie lange, ja. Das wird noch alles entschieden. Aber nachhinein sieht man eigentlich, was man alles mit einer blöden Entscheidung, weil das eine blöde Entscheidung, dass man damit anfängt. Wenn man schon mal drin ist, ist es dann halt ein bisschen schwieriger rauszukommen, aber die schlimmste Entscheidung war da überhaupt reinzukommen und man sieht, dass man dann das nicht zurücknehmen kann. Ja. Also wenn man wirklich einmal im Leben so eine große, schwere Entscheidung und einen Fehler macht, dann ist das, die Folgen sind dann wirklich brutal, ja.
Das war die Podcast-Serie des Ballesterer, der Fall Kourou. Ein Torwart spricht über Spielmanipulationen. Mein Name ist Simon Hirt. Mitgearbeitet an der Serie haben Nicolas Lendl, Sebastian Hinterwirth, Nicole Selmer von der Ballesterer Chefredaktion und das Team von der Podcast-Agentur So Stegisch in Graz. Wenn euch die Serie gefallen hat und ihr keine weitere mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Ballesterer-Podcast weiterempfehlt, teilt und auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auch über Feedback, am besten an hirt@balestra.at. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra Podcast.